Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch powered by O2. Unsere heutigen Gäste kommen aus Köln, die Schelsig Gang. Und mit ihnen reden wir über Lokalpatriotismus. Wie viel davon tut gut und wie viel davon ist überhaupt nicht zu diskutieren? Das klären wir jetzt mit der Schelsig Gang aus Köln. Viel Spaß beim Backspin Stammtisch powered by O2.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Sitzt auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase,
denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen.
Was läuft?
Oh, stark, die Gäste sind im Gebäude. Das mag ich persönlich. Ich glaube, das ist gute Sendung heute. Hier wird nicht ganz auf Formalitäten geachtet. Scheiß aufs Intro. Unsere Gäste sind da. Yannick ist auch mit dabei. Eigentlich hätte ich jetzt wieder mit irgendeinem Quatsch angefangen, aber scheiß drauf. Wer ist da?
Ja, wir haben heute zwei Gäste, die sich ja, ich wollte gerade sagen, die sich selbst eingeladen haben, oder stimmt nicht, die sich hier selbst vorgestellt haben, passend
vielleicht
zum Stammtisch.
Vielleicht haben sie sich auch selbst eingeladen.
Wer weiß.
Wir haben heute direkt aus Köln-Ports die Schelsig Gang am Start. Moin Jungs.
Herzlich willkommen, Leute.
Was ist?
Ja, sehr gut. Ich mag die Energie, die hier im Raum ist. Ich muss sagen, ich freue mich. Ich glaube, wir hatten ja schon mal persönlich miteinander zu tun. Ich bin immer schlecht und sowas, aber ich weiß nicht, ob wir schon mal irgendwie über den Weg gelaufen sind. Ich weiß nur, dass ich alles, was ihr macht, immer mit sehr viel Freude beobachte. Und ich mag das sehr gerne.
Korrekt, das freut uns sehr zu hören.
Ehrenmann Nico, safe. ich glaube, vor ganz, ganz langer Zeit, in den 80ern hätte ich fast gesagt, da sind wir uns mal in Hamburg bei euch im Büro über den Weg gelaufen. Da waren wir noch in der größeren Formation unterwegs, unter anderem Namen, und hatten da ein Interview mit irgendeinem deiner Kollegen. Ich weiß den Namen gar nicht mehr. Alles ist sehr lange her, also ich weiß nicht, über 10 Jahre, 12, 15 Jahre, ich weiß nicht.
Welche Formation?
Komik.at, falls der Name noch was sagt, genau.
Ach, krass, das ist interessant.
Ja, Mann.
Okay.
Aber das ist schon eine Ewigkeit her.
Ja, das ist ja, jetzt ist die Schelsig Gang im Haus. Ich freue mich sehr drauf. Und wichtige Frage, die ich mal klären muss, Leute, denn wir sind mitten in dieser Zeit. Feiert ihr Karneval?
Ja, Mann. Ist gleich, hau rein, Bruder.
Sag's. Ja, grundsätzlich schon so, ne? Aber hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren ein bisschen gedämpft, sage ich mal so, ne? Also, ja, und früher waren wir schon sehr viel an Weiberfastnacht und so unterwegs. Aber. Ja, so, heute, ich bin nicht mehr so dieser Feiermensch, ganz ehrlich, Alter. Mich fucken persönlich auch so Menschenmassen immer ab, so, weißt du?
man munkt, ja.
Auch schon sehr oft gemacht, einfach.
Ja, und vor allem kommst du nicht drum herum, habe ich das Gefühl. Ich war ja das letzte Mal in Köln, da war ich wegen dieser Basketball-Europameisterschaft länger da. Und da war es war ja mitten im Sommer und auf einmal laufen alle in Kostümen rum und haben noch im Sommer auch irgendeinen Grund gefunden, sowas wie Karneval zu feiern. Und ich dachte mir, wo bin ich denn hier gelandet, alter Scheiße?
Ach so, hier, der Mann Jack im Sonne stehen wahrscheinlich.
Ach so, ja, stimmt, das gibt's auch, das ist so eine Veranstaltung im Sommer einfach, ja.
Alter Schwede, das ist schon ein eigener Schlag Mensch da draußen so. Und ich glaube auch ehrlicherweise, das gehört dazu. Und man versteht das auch immer nur, wenn man aus der Region kommt. Zumindest ein kleines bisschen mehr. Auch, dass es ja durch alle Generationen und Regionen und Viertel trotzdem immer das Gleiche ist. Alle können sich auf Karneval einigen.
Ja, ja, voll.
Ja.
Ist eine Sache, die Köln auszeichnet, genau wie das, was ihr macht. Und deshalb hat sich die Redaktion überlegt, reden wir mal ein bisschen über ein Thema in diese Richtung.
Karneval. Wir reden über Karneval. Heute.
Sehr gut, Alter.
Nein, warum ist Karneval Unsinn?
Und Sinn und Unsinn von Karneval. Nein, also wir wollen heute über Lokalpatriotismus sprechen und da bietet sich natürlich niemand besser an als ihr beide. Wir haben es eben schon gesagt, direkt aus Köln-Ports. Und stolz drauf kann man sagen, Lokalpatriotismus im Deutschrap ja eh irgendwie omnipräsent. Ist natürlich dann irgendwie spannend, mal drüber zu reden, wo das Ganze eigentlich herkommt. Warum ist es so omnipräsent? Und natürlich auch so die Unterschiede. Manchmal ist es irgendwie authentisch, manchmal kommt es irgendwie nicht so richtig eher so als Masche rüber. Ich meine, so Postleitzahlen und Vorwahlen in Rappernamen sind ja auch einfach omnipräsent, so dieses ganze Thema einfach sehr groß. Und deswegen wollen wir das heute mal mit euch besprechen. Und runtergebrochen ist es auf die Frage, wie viel Lokalpatriotismus tut eigentlich gut?
Ja, das ist eine gute Frage. Und Natürlich sind wir überrascht, dass ausgerechnet uns diese Frage gestellt wird. Weil wir ja völlig losgelöst davon agieren. Nein, Quatsch. Also ja, macht natürlich Sinn, mit uns darüber zu sprechen, weil wir natürlich die Fahne für Köln und für Ports, auch vor allen Dingen für Kölle, hochhalten. Und aber das ist auch eine interessante Fragestellung, die du die ihr da gewählt habt, weil das in erster Linie natürlich eine Sache ist, die eine Herzensangelegenheit ist, sage ich mal. Ja, also wir machen das vom Herzen gerne. Wir haben uns da auch jetzt nichts Strategisches hinter überlegt oder sonst irgendwas. Man muss auch wissen, dass in Köln generell der Lokalpatriotismus sehr ausgeprägt ist, also jetzt nicht nur im Rap oder so. Das ist generell ein Thema auf jeden Fall. Und ja, dann zusammen mit Rap eskaliert das Ganze natürlich in Form von Celtic, von der Celtic Gang. Aber natürlich wissen wir auch, und da haben wir auch unseren Manager im Hintergrund immer, den habe ich immer im Ohr, so den Mette, der sagt immer, ey Jungs, nicht so viel hyper lokalen Content bitte, weil wenn ich darüber rappe, dass wir gerade, weiß ich nicht, wir sind im Sofurbach-Kaiserstraße in der Thai-Massage oder so, das ist, die Straße kennt ja keiner außerhalb von Köln. Außerhalb von Ports vielleicht, oder?
Ich wollte gerade sagen, außer die Portser, Bruder.
Ja, aber da gehe ich sofort rein, genau, Alter. Ne? Da gehe ich sofort Alter. Weil genau das sind die Straßen und die Orte, die Deutschrap jahrelang geprägt haben, weil auf jeder auf einmal dann wissen wollte, wo ist diese Straße, verdammt nochmal, ist dieser Ort. So, schöne Grüße an das Management.
Lass mal Testimonial machen mit der Timer-Frage.
Ja, die haben zweifelt selbst das. Aber hey, keine Ahnung, ich muss überlegen, wo es das gibt, aber das ging in den 90ern los mit dem Repräsentanten von einzelnen Vierteln in Deutschland, das immer größer geworden ist, dass jeder wissen wollte, wo Eimsbusch ist und wie das da ist und sowas alles. Das hat da seinen Anspruch gehabt. In Berlin ist das mit den Postleitzahlen, was du beschrieben hast, total richtig. Straßennamen zu nennen, bestimmte Viertel, bestimmte Blöcke, bestimmte Häuser. Ich glaube, das ist sehr viel, was ein Gefühl von, wie soll man das sagen, das ist schon Lokalpatriotismus, aber auch eine gewisse Stärke der eigenen Basis. So. Versteht ihr, was ich meine? So.
Ja, 100 Pro. Nee, du hast schon recht. Das ist, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Local Breakout Effekt. Also da habe ich mir mal ein schlaues Buch durchgelesen, da kenne ich das Wort. Nein, aber es geht ja auch darum, dass du erstmal dein Umfeld motivierst, wenn du wenn du jetzt ganz neu anfängst, Mucke zu machen. Da musst du ja auch irgendwie, kannst ja nicht direkt versuchen, als Kölner Berliner anzusprechen. Kannst du machen, aber ist nicht so easy. Dann fängst du eben bei dir in der Gegend an und dann representest du erstmal dein Viertel, dann deine Stadt und dann von mir aus deine Gegend. Und so ein bisschen bleibt es immer erhalten. Aber ich glaube schon, wenn man eine Karriere lang sehr hart darauf beharrt, ja, immer so diesen hyperlokalen Content zu bringen, dass das manchmal auch hinderlich sein kann, weil manche Leute sich damit einfach nicht identifizieren können aus anderen Städten.
Und da sind wir bei so viel, wie viel Lokalpatriotismus tut gut. Wie cool ist Köln?
Sehr, sehr cool.
Woran macht ihr das fest? Alter, was ist das denn für eine Frage, Mann?
Alter? Ja, aber woran macht ihr das fest? Weil ihr seid ja schon sehr stolz auf die Stadt und auf das Ganze. Also das Paket tragt ihr mit voller Stolz vor der Brust.
Ja, 100%. Ich finde zum Beispiel Fly, dass wir so sehr offen sind, generell als Gesellschaft in Köln, das gefällt mir sehr.
Ja, voll. Also Köln ist auf jeden Fall sehr multikulturell und Kölner sind immer sehr direkt, was ihr Hamburger ja eigentlich auch seid.
Ziemlich direkt.
Ja, safe. Ja, Mann, und, jeder Kölner sagt auch, Köln ist die schönste Stadt Deutschlands, obwohl Köln im Grunde voll verbaut und hässlich ist, so, weißt du?
Jeder Hamburger sagt auch immer, die Hamburg ist die schönste Stadt Deutschlands.
Und ich schwöre, Hamburg ist übertrieben schön. Ja, so, ich bin auch öfter in Hamburg so im Jahr. Meine Schwester lebt da seit, keine Ahnung, 20 Jahren. Hamburg, Alter, einzige Stadt, für die ich Köln verlassen würde. So.
Und wenn
Boah,
ihr.
Ansage.
Ja, danke schön. Wenn ihr aber so die Mucke für Köln und mit Köln macht, habt ihr manchmal das Gefühl, wenn der Manager das schon sagt, dass es auch hinderlich ist, zu viel Köln da drin zu haben? Oder habt ihr diesen Moment noch nie selber für euch gespürt?
Also so, ich habe das jetzt vorhin gesagt. Ah, sorry, Alter, jetzt mal ein bisschen Verzug, deswegen ich höre mal nicht, wenn das du schon an bist. Ich wollte nur eine Sache dazu sagen. Und zwar, ich habe das ja vorhin auch gesagt, dass es mal hinderlich sein kann. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, wenn man sich unsere monatliche Hörerschaft anschaut, gibt es ja so Analyse-Tools, dann sieht man, dass tatsächlich unsere Mucke am meisten in Berlin und Hamburg gepumpt wird.
Ach echt?
Das ist crazy, Alter. Das ist schon ein bisschen crazy. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Hamburger schon einen Termin gemacht haben bei der Thai-Massage in Urbach, aber keine Ahnung. Aber es zeigt mir auch, dass es vielleicht einen gewissen Punkt vertretbar ist, ja, dass man das macht. Also ich würde sagen, wir sind ja schon eine Nummer stärker unterwegs. Wir repräsentieren ja Hardcore. Also wir haben auch Songs, die nur über unsere Heimatstadt gehen. Genau, und sowas kann natürlich dann in Hamburg nicht so gefeiert werden wahrscheinlich, weil die Leute es einfach nicht nachvollziehen können, nachvollziehbarerweise. Ja, aber ich denke mal, es ist die Mentalität hier, Nico. Weißt du hast ja auch vorhin gefragt, was ist denn das, was Köln so ausmacht? Ist meiner Meinung nach die Mentalität. Alle sind total offen, man spricht, man trägt das Herz auf der Zunge. Ja, man nimmt sich selber nicht so ernst. Was soll das alles? Man nimmt auch andere nicht so ernst. Man nimmt alles nicht so ernst. Weißt du, ich meine so, weil am Ende des Tages sind wir alle Menschen und keine Ahnung, Leute machen auf cool oder fühlen sich besonders oder so. Das gibt's meines Erachtens nach von der Grundeinstellung her weniger als woanders vielleicht.
Ich finde das insgesamt einen ganz spannenden Punkt. Yannick, bist du genervt von Lokalpatriotismus irgendwann, wenn du ihn nicht zuordnen kannst, weil es nicht deine eigene Stadt ist? Oder stört dich das? Oder holt dich das nicht ab?
Nö, eigentlich gar nicht. Ich finde es immer, also bis zum gewissen Punkt immer cool, also für seine Stadt stehen und auch irgendwie dafür Welle machen, immer cool. Und ich finde auch nicht, dass es hinderlich ist, was wir jetzt eben gesagt hatten, wenn man über die kleinste Straße rappt, die in Hamburg vielleicht gar keiner kennt. Mich nimmt das dann immer eher mit und ich habe dann immer eher Bock, noch mehr irgendwie über die Stadt denn irgendwie rauszufinden. Ich zum Beispiel selber war noch nie in Köln. Nee, ich habe einmal den Hauptbahnhof gesehen, als wir nach Amsterdam gefahren sind, aber mehr kenne ich nicht von dieser Stadt. Ich weiß nicht, wie schön es ist, wie hässlich es ist. Ich finde das cool. So, und ich kann auch Hymnen über andere Städte feiern, auch wenn ich, keine Ahnung, nicht aus Berlin oder Köln komme, kann ich solche Songs natürlich auch einfach feiern. Habe ich kein Problem mit.
Und ich habe nämlich genau den gleichen Effekt. Also ich glaube, so ein schöner Lokalkolorit, so ein schönes Selbstbewusstsein, Selbstverständnis dafür, zu anderen Menschen zu erklären, warum der eigene Ort, an dem man ist, der geilste Ort der Welt ist, das finde ich ehrlicherweise ziemlich cool. Vor allem, wenn es mit so einem Selbstbewusstsein stattfindet, dass es vielleicht auch manchmal absurd ist. So, das gibt's ja auch. Ne? Also ihr wisst das ja auch, dass so, wenn du aus großen Städten kommst, ist es fast noch ein Tick einfacher. Denn es gibt so, keine Ahnung, wie viele, 5, 6 große Städte in Deutschland, die so eine Repräsentanz haben. Wenn du erzählst, du kommst aus Köln, du kommst aus Stuttgart, aus Frankfurt, München, Berlin, Hamburg. Ja, dann weißt du schon, worum es geht. Dann musst du manchmal einen Tick spezieller werden. Dann musst du die Thai-Massage in Köln-Porz nochmal genauer definieren. aber selbst jemand, der mir mit Fug und Recht erklärt, warum irgendein Kaff in Brandenburg, ne? Schöne Grüße. Dass das der wichtigste Ort gerade ist. Das
wird schwierig.
Aber selbst das finde ich dann wiederum geil, wenn die mir dann das zumindest versuchen, glaubhaft zu erklären, dass die Bushaltestelle da der Shit ist. Weil ich mag dieses Selbstbewusstsein da drin. So. Die Stadt selber hat natürlich noch eine eigene Roughness und die macht es dann im Zweifel vielleicht noch wieder ein kleines bisschen spannender, dass man auch ein bisschen mehr relaten kann. Was wir auch erklären, warum ihr mehr Hörer in anderen Städten habt.
Ja. Aber ist auch lustig, dass wir uns hier im Kopf machen, weißt du, mit Lokalpatriotismus und so weiter. Und die Hamburger erzählen uns gerade, dass das eigentlich kein Thema ist. Dass das sogar gut und förderlich ist. Ist doch schön zu hören.
Ja, da sind wir aber genau bei dem Punkt, was du schon beschrieben hast, weil das ist eine alte Lehre, die ich aus den paar Tagen, die ich dabei bin, jetzt schon längst mitgenommen habe. Erst auf deiner eigenen Party, dann in deinem Viertel, dann in deiner Stadt überzeugen. Wenn du das gemacht hast, dann ist der Rest des Landes auch dafür bereit. Denn das ist der Grund, das war im Schnelldurchlauf, aber warum jeder wissen wollte, wie der Block von Sido aussieht. Und jeder ist ins MV gefahren und wollte da mal stehen, um mal zu gucken, was da ist. Und der Sinn und der Erfolg muss ja sein, dass jeder versucht, die Thai-Oase in welcher Straße?
Kaiserstraße.
Siehst du, Kaiserstraße, Köln-Porz. Den Döner an der Ecke oder so. Ihr wisst doch, was ich meine.
Ja, klar. Ja, man, safe. Was man auch nicht vergessen darf, ist, das wissen auch die wenigsten. Meiner Meinung nach wurde Deutschrap ja auch in Ports geboren, tatsächlich. Damals mit dem A-Team.
Ja,
ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist. Ja, genau, safe. Jetzt packe ich einen aus. Ne? Die jüngeren Leute haben das wahrscheinlich noch nie gehört, aber
ja,
das ist das A-Team. Mhm. Ne? Die sind aus dem Jahre 86 gestartet hier, im Jahre 86 in Köln-Ports. Und als damals noch alle auf Heile Welt und sonst irgendwas waren, haben die schon asozialen
Hip-Hop. Das ist so. Noch vor Torch, Alter.
An Han Solo und Co., Junge, was geht ab?
Stimmt.
Ja, Mann, Alter. Und das war Hans Chemistry, wann kamen die Fly? 87, 86? Ich weiß nicht, auf jeden Fall.
Ein, zwei Jahre später.
War ein Jahr vorher. Ja, genau, Mann.
Alter. Die haben auf jeden Fall irgendwie so 86, 87 schon in Berlin so eine 2000-Mann-Location voll gemacht, A-Team. So, die hatten da auf jeden Fall, waren die am Start. Die alten Assis.
Habt ihr
Kontakt zu denen?
Ja, man kennt sich auf jeden Fall. So, jetzt nicht direkt so, dass man engen Kontakt hat, so, aber wir kennen den Hans und die Jungs kennen wir auf jeden Fall alle.
Ja, Mann.
Ja, es ist,
am Karneval sieht man sich, läuft man sich irgendwo über den Weg in der Kneipe oder so.
Da sind wir wieder beim Karneval. Ja, ich mag aber auf jeden Fall, diese Geschichte, die da nach wie vor drin steckt. Sagt euer Manager ja, hört mal auf damit. So, oder mach mal ein bisschen weniger.
Ein bisschen weniger.
Ich muss euch hier international vermarkten. Wir dürfen auch die amerikanischen Märkte nicht unterschätzen.
Richtig.
So ist das. Aber funktioniert das überhaupt? Funktioniert überhaupt Chelsea Gang ohne Köln-Bezug, ohne Ports-Bezug?
Boah, nee, Mann.
Meiner Meinung nach auch nicht, auf keinen Fall, Alter.
Nee, also das Ding ist, das steckt ja schon bei uns im Namen.
Ja.
Ne? Also Chelsea ist ja vielleicht für den einen oder anderen Außenstehenden vielleicht ein Fantasiewort oder so, aber hier im Rheingebiet weiß jeder, was die Chelsea ist. Von daher, und das ist ja auch schon lokal im Prinzip, ja. So, deswegen, das muss schon dabei sein, meiner Meinung nach. Oder vielleicht.
Ja, safe, Alter, safe.
Was ist denn das Geile an Ports?
An Ports? Boah. Alter, ganz ehrlich so, an Ports gibt's eigentlich nicht so viel Geiles, Alter. Ports ist Ports so, auf jeden Alter. Fall. Klar, Ports hat auch schöne Ecken so, ne? Gibt auch ein, zwei schöne Ecken in Ports. Aber ansonsten, Alter. Ansonsten
also wenn du da sitzt, wenn du auf der Bank sitzt und in den Winkel guckst, dann ist es eine schöne
Ecke. Na, ist okay, guckst nach links, Alter, abgefahren.
Oh ne, mach nicht, guck nicht nach links.
Mäßig. So, also ist schon mehr so eine dreckigere Stadt, also auf jeden Fall. Aber geht klar, wir sind nichts anderes gewöhnt. Ne? Wir leben hier seit wir kleine Pissers sind.
Ja, aber ihr kriegt ja schon, und das beschreibst ja auch so, natürlich auch das Feedback, dass die Leute euch genau für den Sound mögen, den ihr macht. Genau mit dem, mit der gesunden Portion Lokalpatriotismus da drin und mit der Repräsentanz der Stadt, die ihr im Moment benutzt. Ne? Das heißt, es gibt ja eigentlich keinen Grund, an dem Modell irgendwas zu ändern.
Nee, ist auch nicht so, dass wir jetzt darüber nachdenken, großartig was zu ändern. Aber als ihr uns die Frage gestellt habt, da habe ich schon mal drüber nachgedacht. Also muss man überlegen, die alles gut, ne? Nicht, dass das jetzt auf jeden Fall noch unser Anspruch ist, in den nächsten zwei Jahren, weiß ich nicht, die meisten monatlichen Hörer der Welt zu haben, aber mehr ist immer gut, sag ich mal. Aber wenn du jetzt mal überlegst, die richtig riesigen Stars, ne? Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, aber da haben viele nicht so einen krassen Lokalbezug, finde ich. Die lassen das so ein bisschen raus aus der Nummer. Oder vielleicht haben sie das ursprünglich mal gehabt und dann ist ein bisschen weniger geworden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein gutes Rezept. Dass man am Anfang sehr stark drauf geht, wie du vorhin meintest, erst die eigene Party, dann das eigene Viertel und so weiter. Und wenn man den Status erreicht hat, dann man sich schon mal ein bisschen öffnet und mal, weiß ich nicht was Romantisches mit Kerze macht oder so. Kennst du doch.
Also, ich mag das, was auch in Hamburg funktioniert.
Ja,
aber so Hamburg im Übrigen sind wir sehr, mit der Hamburger Mentalität sind wir sehr konform, würde ich sagen. Wir haben ja auch super Song schon gemacht mit den 50-50-Jungs.
Oh.
Taimo, Danny und Stanley, Junge, schöne Grüße an der Stelle. Das passt irgendwie, die Mentalität passt. Ich weiß nicht.
Ja,
ja.
Hab auch das Gefühl, das macht irgendwie dann auch vielleicht für mich auch wieder einen Tick zugänglicher. Ich merke auch, dass es einfach Städte und Regionen gibt, da ist dann, wenn dort lokal represented wird, mich das persönlich, ganz privat und ganz persönlich ein bisschen mehr trifft und abholt als in anderen Situationen. Und diese Connection zwischen Hamburg und Köln, die ist ja auch, das sind ja nicht die einzigen, die dann immer mal wieder quasi die schnelle ICE-Strecke benutzen, um da irgendwie Connections aufzubauen. Ja. Vielleicht liegt es auch ein kleines bisschen einfach da dran. So. Janik, gibt es für dich auch so aus anderen Städten so Rapper-Sounds, die dir die Städte, auch wenn du im Zweifel, du hast ja eben gesagt, du warst nicht in Köln, aber auch andere Städte oder Regionen einfach schmackhaft gemacht haben, ohne jemals da gewesen zu sein, nur aufgrund der Mucke, die sie aus der Stadt gemacht haben oder aus dem Viertel?
Boah, also schmackhaft würde ich jetzt, glaube ich, nicht direkt sagen, aber ich musste eben dran denken, als du da über das Kaff in Brandenburg gesprochen hast. Wir hatten ja vor ein paar Wochen mal eine Folge mit der Hinterland-Gang und da habe ich auch so gedacht, ja, natürlich habe ich jetzt irgendwie keinen Bock, nachdem ich Mucke von denen gehört habe, da nach, ich weiß gar nicht mehr, wie das Dorf hieß, in MacPom von denen da irgendwie hinzufahren. Aber es bringt einem natürlich so eine ganz, ganz andere Welt irgendwie einfach nochmal näher. Und das finde ich irgendwie total spannend, weil es halt nicht immer Berlin, Hamburg, Köln ist, sondern halt auch mal ein bisschen links und rechts geguckt, was es halt noch alles so gibt, wo noch genauso spannende Geschichten drin stecken, die dann halt nicht das x-te Mal aus der Hauptstadt kommen und die gleichen drei Themen bearbeiten.
Also, guck mal, am Ende ist es eine schöne Nische, in der man sich da bewegt, aus der man dann hoffentlich irgendwann herausbricht, um noch mehr Leute davon zu überzeugen, idealerweise mit dem, was man macht. Jetzt ist es natürlich schön, wenn man die eine Nische auch für sich besetzen kann und ich glaube, in Köln kennt man euch und in Köln kann man sich mit euch identifizieren.
Ja, kann man so sagen.
Ja, genau. Wenn du dann auch noch Boom Bap mit oben drauf passt, hast du gleich zwei Nischen. du machst ja, den Kreis noch enger. So, Fly, du willst darüber reden. Hau das mal in die Mitte. Was ist das Thema, über das du reden willst?
Das Thema, was ich dabei habe, ist Boom Bap ein goldener Käfig. So, weißt du, ob man daraus ausbrechen kann, ob man nur in seinem Hip-Hop-spezifischen Genre bleibt oder ob man auch sagt, okay, ich mache jetzt mal was auf ein 808-Ding, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter rein, so halt, weißt du, ob das Sinn macht.
Jetzt bin ich mal gespannt, die Runde. Ist ja dein Thema in die offene Runde kommt. Janik, fangen wir mal bei dir an. Boomberg, goldener Käfig.
Ich finde es völlig legitim, auch mal was anderes zu machen. Wie so oft, es kommt, finde ich, sehr, sehr drauf an, wie man es macht, ob man jetzt 100 Jahre lang Boom Bap macht und dann für den einen Hit jetzt auf die Y2K-Schiene aufspringt oder ob man ja sich wirklich Gedanken macht und aus irgendwie einer inneren Motivation oder einfach ein Interesse für andere Musikrichtungen, Stile einfach mal was probieren will, sich da ein bisschen austobt, finde ich das völlig legitim und gibt ja auch genug Beispiele, wo es irgendwie gut funktioniert. Ich glaube, da merkt man einfach beim Endprodukt sehr, sehr schnell, ob es, ja, wie gut es gemacht ist, ob es aus einer wirklichen Motivation entstanden ist oder ob man halt einfach sagt, gut, ein Sound funktioniert nicht, ich mache jetzt einfach mal den nächsten.
Wann habt ihr angefangen mit Boom Bap Sounds?
Boah, Alter, keine Ahnung, seit Tag 1 quasi oder nicht. Also mit Komiker T, ja. Da haben wir schon so ein bisschen experimentiert auch damals zu der Zeit, ne? Aber so Schelsig war eigentlich immer ja, Boom Bap. So, ich hab auf jeden Fall so solo mal auch was auf ein 808-Ding gemacht oder so. Oder auch von hier für Fresse und die Jungs von Brutus Band, ja auch hier aus Köln. Die haben auch mehr so diesen New Wave Sound. Da habe ich auch schon mal so ein bisschen in die Richtung gemacht. Aber grundsätzlich Schelsig, straight Boom Bap.
Ja, Mann.
Es ist ja auch ehrlicherweise. Und dann spreche ich vielleicht dann, weil ich damit auch ein bisschen groß geworden bin, auch einfach ein wunderbar ehrliches Musiksegment aus dem gesamten Rap-Kosmos heraus.
Voll, voll.
Gerade, weil wenn man es, sagen wir, in der Phase irgendwo zwischen Mitte 2000er bis Ende 2010er sich entscheidet, ich mache Boom-Bap, Sounds auf Deutsch, dann ist es jetzt nicht so, dass du dass du damit per se bei Major Labels Türen eingerannt hast oder die Massen, die hinterher kreischen, hinterhergerannt sind. Das war, alle anderen Sounds waren dann angesagt und interessant.
Ja, Mann. Ja.
Trotzdem habt ihr euch klar dafür entschlossen. Könnt ihr da nochmal sagen, warum das für euch quasi auch alternativlos war?
Also für mich auf jeden Fall so, wir sind damit aufgewachsen. Ne? Wir haben auch früher ganze New York-Schiene gehört, wo viel Boom-Bap war. Wir haben viel West Coast-Mucke gehört so. Und für mich war das immer dieser Boom-Bap-Sound. Das kommt halt bei mir kommt es einfach aus der Jugend. Ich denke mal bei Benjo auch so. Ne? Das war einfach der Sound, so den wir schon als, 13-, 14-jährige Kiddies gepumpt haben. So.
Ja, Mann, auf jeden Fall. Und ich finde auch, also es gibt natürlich Banger in jeder Richtung, in jeder Stilrichtung, aber ich finde irgendwie der Boom-Bap-Sound, das knallt einfach am meisten. Also wenn ich Boom-Boom-Chuck höre, dann geht's los, Junge. Das ist auch für mich irgendwie so die Essenz von Rap. Ja? Einfach brachial oder auch mein Schwanz, egal, aber bei uns ist meistens brachial, sag ich mal, auf die Beats zu rappen. Und richtig Gas zu geben, representen und so weiter, einfach Coolness mit rüberbringen. Und ich finde, das geht sehr gut auf diese Beats. Und das war auch nicht so, dass wir irgendwie uns hingesetzt haben und gesagt haben, so, jetzt machen wir Shellsing, was machen wir denn? Wir machen jetzt hier Boom Bap aus den und den Gründen. Das kam aus dem Herz, durch die Eier ins Mikrofon und
in der Reihenfolge. So
war das einfach. Ja, richtig, ne?
Aus dem Herz, durch die Eier, Alter.
Ja, genau. Das ist ein langer Weg, den der Boom Bap dann gemacht hat.
Genau. Sehr, sehr langer Weg.
Genau, wir waren uns da nicht so schade, ne? Wir nehmen da alle Schwierigkeiten in Kauf und so weiter. Aber dennoch, um das auch nochmal anzusprechen, das Thema oder was dazu zu sagen, wir sitzen schon manchmal zusammen und hören uns so einen geilen 808-Beat an und sagen, boah,
kann man mal machen.
Wir könnten den auseinandernehmen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir da jetzt aus mangelnder Fähigkeit oder so das nicht machen, sondern oder bisher nicht gemacht haben. Wir müssen ein bisschen gucken. Also erstmal ist es uns eine Herzensangelegenheit, dieser Sound, das, was Fly meinte. Und wenn man mal so einen Ausflug macht, dann denke ich mir immer, muss man auch gucken, dass das noch so halbwegs verträglich ist mit unserer Hörerschaft, weil die erwarten von uns ja auch jetzt nicht das nächste 808-Album, wo wir ein paar Autotune-Gesänge zum Besten geben, sondern die wollen ja das Brachiale auf die Schnauze. Und deswegen, da muss man mal gucken, dass man da jetzt nicht die Leute auch so ein bisschen, wie sagt man, verwirrt oder so, ja, wenn wir da plötzlich irgendwie eine 180-Grad-Wende hinlegen.
Ja, dass man verwirrt, ist wahrscheinlich auch der richtige Punkt dabei, ne? Denn gerade wenn man so sich etabliert mit etwas, dann geht es auch gar nicht darum, dass es unbedingt eine Strategie dahinter steckt, aber man schon ja auch für ein Soundbild steht. Und das macht es natürlich, je länger man es macht, auch so schwieriger, da wiederum auszubrechen. Es hilft aber andersrum auch dabei, sich für sich eine Fanbase, eine Hörerschaft zu erarbeiten, die dann halt an der Seite ist und einen begleitet bei dem, was man macht. Und ich glaube, genau das ist dieser schmale Grat, dieses bisschen wie du goldener Käfig als Frage formuliert hast, Lai. Ich finde, wir befinden uns gerade in so einer spannenden Antithesenzeit zu mainstreamigen Sounds und es entwickeln sich ganz viele kleine Bubbles, die jung progressiv oder klassisch dominiert dafür sorgen, dass sie sich halt antizyklisch aufstellen. Auch gegen Reichweiten, gegen besondere Ideale, im Zweifel sogar versuchen, sich bewusst gegen Deutschrap brandneu oder Modus Mio zu stellen, dass sie Musik machen, die auch ja nicht da stattfindet. Solange bis vielleicht diese Playlisten irgendwann dafür sorgen, dass man da stattfindet, ohne dass man es selber beeinflusst hat. Und das ist dann ja im Zweifel das Idealbild und ist dann auch ein bisschen der Kern von dem, was diese ganze Hip-Hop-Philosophie so mit sich trägt, dass du es machst, weil du es fühlst und nicht, weil andere das von dir wollen.
Ja.
Andersrum sind
ja,
wir
bei...
Ja, mach mal.
Nee, ich wollte nur ganz kurz dazu sagen, ich teile deine Meinung. Und ich habe auch das Gefühl, dass es gab eine Zeit, wo Boom Bap viel weniger Anklang gefunden hat als heute, muss ich sagen. Also wir merken das selber, jetzt ist es irgendwie auf einmal für uns wieder cool, für die Leute. Ne? Die entdecken das so ein bisschen neu. Genau, wir sind natürlich seit Tag 1 dabei geblieben, aber man merkt das. Ist jetzt wieder. Und es gibt auch ein paar gute Beispiele aus Hamburg, zum Beispiel Kwami oder so.
Ja,
die machen das ja auch ganz gut. Stimmt, die machen das auch ganz gut mit diesem Die öffnen sich so ein bisschen, machen auch ein bisschen einen anderen Sound, aber dann kommt zwischendurch immer so ein Boom-Bap-Ding, das, wo sie eigentlich herkommen. Genau, also ich sehe da auch schon Artists, die das ganz gut machen, so diese Mischform. Ja.
Genau, diese Mischform ist dann im Zweifel vielleicht auch das, was diesen goldenen Käfig aufbricht, Fly, was du so als Frage formuliert hast. Und das merke ich nämlich auch. Ich sehe eine neue Boom-Bap-Generation, die den Boom-Bap selber auch so ein bisschen innovativ und ein bisschen moderner, auch manchmal noch ein bisschen für Deutschrap-Verhältnisse ein bisschen straßenlastiger macht und ihnen auch da bewusst so eine gewisse, noch eine gewisse mehr Spurhärte gibt. Auf eine gewisse Art und Weise, immer so ein bisschen je nach Region auch unterschiedlich eingefärbt. Das sehe ich bei euch auch ganz genauso. Und trotzdem scheint auch gerade in dann wiederum in der jüngeren Generation es sehr viel Raum dafür zu geben, dass man dann vielleicht nicht Boom-Bap-Einflüsse benutzt, sondern wie du schon gesagt hast, dann ist es halt vielleicht ein bisschen mehr 808-Einfluss an der Stelle, aber trotzdem eine gleiche Ästhetik behält. Dass der Sound am Ende dann sich vielleicht ein bisschen verändert, aber nicht weniger hart ist. Und ich glaube, das ist, und das ist, glaube ich, das entscheidende Merkmal. Und das ist dann auch der Ursprung von dem, ich reite auf dem goldenen Käfig rum, der hundertprozentig da ist. Und ich glaube, wenn man eine bestimmte Zielgruppe anspricht, weil man den klassischen Sound macht, wie der, den wir damals schon alle gefeuert haben, so, dann ist das das, womit man die kriegt. Und dann ist die Frage, ob sie die Reise mitgehen. Das finde ich zum Beispiel bei Quam und Tom Hanks, die aus Hamburg beschrieben, total spannend. Dass das, ja, dann machen sie ein klassisches Boom-Bap-Brett und du denkst dir, ja, Mann, hier, das ist ja, wow, wir warten, ne? Wie DP immer schön sagt, haben die Künstler angerufen, die mein Vater schon gefeiert hat. und auf einmal
Gang, Gang.
Ja, und im nächsten und nächster Song ist dann auf einmal sehr progressiv. So.
Ja, Mann.
Ich glaube, da muss man für sich versuchen, einen eigenen Weg zu finden. Und das Entscheidende daran ist aber, und das gilt ehrlicherweise, finde ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für jede Art von Musik, man muss dem Protagonisten, dem Künstler oder der Künstlerin glauben können, was sie da machen. So. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, voll. Ja, ja, safe. Also man muss auf jeden Fall abkaufen können, die Inhalte.
Ja, also keine Ahnung, um mal die P zu nehmen, der kaufe ich das ab. Von vorne bis hinten. Ja, so passt 1:1. Super MC. Wir haben ja selber auch schon einen Song gemacht zusammen, der auch richtig knallt an dieser Stelle. Hört euch alle diesen Song an. Pam Pam. Der Name ist Programm auf jeden Fall. aber das ist ein gutes Beispiel, finde ich jetzt. Für das, was du gerade gesagt hast.
Ja, vor allen Dingen, weil da dann aber auch so. Wenn man sie so ein bisschen gerade beobachtet, auch im Social-Media-Bereich, dann aber auch der Punkt kommt, wo sie noch ein bisschen mehr um Akzeptanz kämpft für das, was man da macht. Weil dann ist wiederum Boom-Bap vielleicht auch zu eng als Genre, um mehr Leute zu erreichen als die Boom-Bap-Bubble. Und da muss man wahrscheinlich musikalisch mal einen Schritt raus machen. Und das ist, glaube ich, ein großer Konflikt, in dem man da herrscht, ohne dass man seine eigenen Werte, Ideale und vielleicht auch die Grundidee, warum man Mucke macht, verliert.
Ja.
Warum macht ihr Mucke?
Wir, Alter, ganz ehrlich, wir haben mit Mucke angefangen, weil wir einfach Bock darauf hatten. Ich weiß noch, keine Ahnung, da waren wir 13 oder so. Da habe ich, glaube ich, Benjo kennengelernt. Und dann war das irgendein Wochenende, wo wir dann Pyjama-Party gemacht haben und uns hier, was war das? Sammy, ne? Das war das Sammy-Album, oder nicht? Was wir da einmal durchgeballert haben.
Ja, kann sein, ja.
So, und dann haben wir uns irgendwann angeguckt, gesagt, Alter, lass auch mal machen. Und da haben wir noch ganz billig mit so einem, so 20-Euro-Mic und was war das? Magic.
Hip-Hop-DJ.
Ja, Hip-Hop-DJ. Genau, Hip-Hop-DJ und Magic's Music Maker oder wie die Scheiße heißt. Da haben wir dann unsere Kunst mit aufgenommen, was natürlich richtiger Schrott war so.
Aber da hast du nicht mal den Beat gehört.
Du hast gar nichts gehört, Alter. Ist so.
Eine Lampe, die im Takt geblinkt hat, Junge. Da musst du da drauf retten.
Auf jeden Fall nie aus der Intention, so dass wir gesagt haben, Alter, lass mal Fame werden, so lass mal Kohle mit Mucke machen. So. Wir hatten einfach Bock darauf, Mucke zu machen. So. Und dann hat sich das alles entwickelt. Irgendwann kam, das waren dann die Komikate-Zeiten, wo dann, keine Ahnung, kam Mette dazu, Nestor dazu, Armin dazu. Da hatten wir noch den Aram, war ein R&B-Sänger, hatten wir dabei. So.
Easy.
Ja, easy. So. Ja, war eine große Truppe auf jeden Fall damals so. Aber wie gesagt, nie aus der Intention so, dass wir gesagt haben, Alter, lass mal durch die Decke gehen oder so. Wir hatten einfach richtig Bock auf dieses Hip-Hop-Ding und Mucke machen einfach.
Verspürt ihr heute irgendwie einen inneren Kampf, damit Mucke zu machen, wie ihr sie wollt, und Mucke zu machen, damit es noch mehr Menschen erreicht?
Einen inneren Kampf? Hast du inneren Kampf gesagt? Ja, ja. Ich verstanden. Ja. Eigentlich überwiegt immer das Thema, dass wir Mucke so machen, wie wir das machen wollen, ehrlich gesagt.
Safe.
Also ich meine, seit wir älter sind, also ich kann auch in erster Linie für mich sprechen jetzt, ich sag mal, je älter man wird, desto wertvoller wird das Gut Zeit. Ne? Und wenn du jetzt Mucke machst, da steckst du auch immer viel Zeit rein. Natürlich, jeder, der Mucke macht oder mal gemacht hat, weiß das, wie das ist. Aufnehmen, Songs schreiben, Beats picken, Videos drehen, Fotos machen und so weiter. Podcasts teilnehmen. Und dann wirst du halt einfach in der Auswahl so ein bisschen keine Ahnung, für mich jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen das Thema, dass das Finanzielle wichtiger geworden ist an der ganzen Sache als früher. Früher war uns das scheißegal, weißt du was ich meine? Da ging es wirklich nur darum, einfach gib mir den Beat und wir zersägen. Für mich jetzt persönlich, ich achte ein bisschen mehr darauf, dass die Dinge, die wir machen, zumindest kein Minusgeschäft produzieren am Ende des Tages. Ne?
Ja.
Und das ist einfach so ein Faktor, der sich verändert hat. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall immer ein Ding, was von uns ausgeht. Also es ist immer das Wichtigste. Wir machen Mucke so, wie wir das wollen.
Ja, Mann. Geht's für dich auch, Fly? Weil ich meine, irgendwann kommt der Wirtschaftsfaktor ja schon dazu, dass er einen vielleicht ein kleines bisschen in Bedrängnis bringt. Hey, du musst doch jetzt mal Leute erreichen und nicht nur alle uns dafür feiern, sondern wir müssen mal einen Schritt weitergehen. So müssen wir an irgendeiner Stelle vielleicht, okay, ich mache eine Überleitung zu deinem Thema, müssen wir sonst vielleicht noch unser Image ändern? Sollten wir vielleicht weniger Mucke machen und mehr, wie war das hier? Pillen schmeißen, Benjo.
Pillen schmeißen. Um Gottes Willen. Nee, Mann, Alter. Auf gar keinen Fall.
Aber was ist dein Thema?
Ja, mein Thema ist tatsächlich, zitiere ich da eine Zeile vom Fly, die ich sehr feiere und wo ich finde, dass da sehr viel Wahrheit drin steckt, wenn man da mal genauer reindenkt. Und zwar geht die Zeile wie folgt, wer schmeißt mehr Pillen, ist das neue Lass uns boxen. Und das ist so ein bisschen, das spielt so ein bisschen natürlich auch auf den Generationenunterschied an, weil wir kommen aus einer Zeit, da war es rough, einfach Hip-Hop zu machen und auf Jams zu gehen und so weiter, zumindest in unserem Umfeld. Es ging darum, cool zu sein, es ging darum, zu representen. Dann gab es andere, die auch represented haben, dann ist man aneinander geraten, ja, all diese Themen. Und es ging einfach dieses Idealbild, einem vorbildlichen Gentleman, sage ich mal, ja, das beinhaltete auch eine gewisse Standhaftigkeit, eine gewisse Aggressivität vielleicht auch von mir aus und so weiter. Und das Bild hat sich ein bisschen gewandelt in meinen Augen. Und heutzutage, der Höhepunkt war erreicht, als ich irgendein Video gesehen habe, ich weiß gar nicht, wer die Protagonisten da waren, da unterhalten sich darüber, wer mehr Pillen schmeißt und dass sie gar nicht fähig sind zu agieren morgens, ja, wenn sie nicht den Bauch voller Pillen haben und benehmen sich wie Lappen aus meiner Sicht, ja. Und das ist eine Sache, die ich, also ich bin, ne, ich finde die neuen Sachen auch cool und es gibt super gute Künstler und alles, ja, aber diese Entwicklung finde ich nicht cool, dass es jetzt cool ist, ein Lappen zu sein. Also damals hätte man gesagt, der ist ein Otto. Guck dir den mal an, der kann gar nichts. Der kriegt einen Handkantenschlag im Nacken und da klappt er zusammen und dann war's das, weißt du? Also das ist so, ne, ich will überhaupt nicht gewaltverherrlichend sein, ne, an der Stelle, so ist das nicht gemeint, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine, also dieses Bild, ja, des Coolseins. Heute ist man, ein Drogenopfer ist cool heute. Weil er sagt, ja, ich funktioniere nicht ohne Pillen und so weiter, der ist cool. Und damals war es eben cool, zum Beispiel der zu sein, der die Drogen verkauft als Beispiel. Um es mal plakativ zu sagen, weißt du, was ich meine? So, und einfach so diesen Wechsel, ja, da muss ich sagen, ich hoffe, dass sich das mal wieder fängt und dass sich die jungen Herren auch mal wieder zur Besinnung kommen und auch mal wieder sagen, nee, es ist gar nicht so cool, ne, nur der Junkie zu sein, ne, ich muss auch ein bisschen Stabilität reinbringen. Und Ja, das ist so generell das Thema. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das gefällt mir nicht, dieser Trend.
Aber Yannick, erkennst du dann Trend immer noch? Also ich finde, es gibt immer wieder so Beispiele und ich habe auch das Gefühl, also ich kann das relativ gut nachvollziehen, dass es das in der Breite gibt, aber ist das immer noch so?
Also ich find Trend ist ein schwieriges Wort bei dem Thema. Ich nehme es aber auch so wahr, dass diese insgesamt die Drogenthematik deutlich expliziter und mehr stattfindet, was finde ich keine gute Entwicklung ist. Also es gehört irgendwie klar zum Rap dazu, genau wie diese ganze Gewaltthematik so, aber da braucht man auf jeden Fall nichts beschönigen oder verherrlichen. Ja, ich finde, es ist eine sehr schwierige Thematik. Ich weiß auch nicht so richtig bei diesem ganzen Ding, du hattest ja auch in das Thema so ein bisschen diese Vorbildfunktion und sowas mit reingegeben. Ich finde, diese ganze Thematik ist einfach so ein sehr, sehr, sehr großer Graubereich, wo man, also natürlich ist es irgendwo jedem selber überlassen, was für Pillen er sich in seinen Körper schmeißen möchte oder auch nicht. Inwieweit ich denn da so breit drüber reden muss, ist eine andere Sache. Und dann spielt ja auch mit rein so ein bisschen dieses Ding, Kunstfigur, werden da Sachen verherrlicht oder erzählt man da irgendwie wirklich von der bitteren Realität, wo es, weiß ich nicht, Millionen anderen Menschen in Deutschland genauso geht, die aber einfach nicht das Sprachrohr haben, darüber zu sprechen. Da sind so sehr, sehr viele Faktoren irgendwie drin. Einfach eine unfassbar diverse Thematik einfach.
Ich glaube,
beides ist nicht cool. Beides ist nicht cool, finde ich. Egal, ob das die Wahrheit ist oder ob du gerade übertreibst, ich finde beides nicht cool. Also ich bin überhaupt nicht moralapostelmäßig, aber ich finde diesen Menschen nicht cool. Also so, ich kann nicht zu dem aufschauen. Ich kann nicht sagen, oh, geil, ich will auch so sein. Oder also für mich jetzt, ne? Das ist für mich ein Lappen.
Ich glaube, das hängt mit der Wahl der Extreme zusammen. Denn eine Boom-Bap-Generation ist auch teilweise damit groß geworden, dass das Verherrlichen von Marihuana bis hin zu Superstars geführt hat, die sich Leute engagiert haben, die jeden Tag Spliffs so drehen und dafür.
Marihuana ist keine Droge.
Ja, genau. Ja, genau. Aber es ist eine krasse Verherrlichung in diesem
ganzen.
Wie gesagt, ja. Und Snoop
100%. Aber die Typen waren trotzdem kernig und haben trotzdem ihren Mann gestanden. Genau, und lagen nicht in der Ecke und haben gesagt, ich kann nicht funktionieren, sondern die haben ihr Ding gemacht und represented und haben Stärke ausgestrahlt. Und das ist auch nicht mehr so gewünscht heutzutage. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es gibt ja eine Gesamtbewegung, finde ich auch in der Gesellschaft natürlich, das finde ich aber auch okay, ne, die so ein bisschen weggeht von diesem Gewalttätigen, obwohl du vorhin ja meintest, Janik, dass das immer noch gibt, aber ich finde, früher war es halt ein bisschen rougher. Ich finde es okay, dass das nicht mehr so ist und dass auch viele das nicht mehr feiern. So, wenn man jetzt jedem auf die Schnauze haut, finde ich okay, muss auch gar nicht sein. Aber dieses Lappenhafte, das muss nicht sein. Das ist so, es ist einfach, ja, kann man nicht ernst nehmen, also ganz ehrlich.
Ja, das ist total interessant. Ich hab mal ein Interview mit Jin Kalle geführt und der war genau so dargestellt, wie du es gerade beschreibst, mit Drogenkonsum und einer ziemlich exzessiven Auslebung genau dieses Lebensstils. Ja. Und ich habe auch mit keinerlei von Drogen. Ich bin absolut clean, was das angeht, mein ganzes Leben schon. Habe da nie wirklich Bezug zu und kann das auch alles immer ganz persönlich nicht besonders ernst nehmen. Fand aber, dass das Gespräch, was wir dann dazu geführt haben, schon auch ganz interessant war, um herauszufinden, in welcher Reflexion er sich selber befindet und was die Gründe für Dinge sind, die man macht. Und da gehören dann wahrscheinlich auch immer Zeit und Gesellschaft und neue sich entwickelnde Extreme. Und das war das, was ich vorhin mit Marihuana so meinte, dass das zu dem Zeitpunkt ein krasses Extrem war und dass es sehr glorifiziert wurde durch Hip-Hop und immer größer gemacht wurde, dass Snoop Dogg reden wir vom Super Bowl Halftime Show dieses Jahr und in Amerika und wir reden von Legalisierung auf der einen Seite und der Angst im Fernsehen davon Marihuana zu konsumieren und er zieht exzessiv an seinen Spliff und ist damit persona non grata für eine Woche. Das gehört alles auf bestimmten Wellen dazu. Es wird halt, und da wieder zurück zu dem Punkt, immer extremer. Und ich bin kein großer Freund davon, wenn wir an diesen Seiten extrem werden, weil es halt einfach gefährlich für Gesundheit und damit auch gefährlich für die Vorbildfunktion ist, bei der man einfach ist. Ob das jetzt mit mehr Härte oder mehr Stärke oder warum, das ist, finde ich da fast alles so ein bisschen irrelevant. Ich glaube eher so dieser Punkt der eigenen Verantwortung seiner sich und seiner Umwelt gegenüber. Und da würde ich an der Stelle einfach schon mal anfangen und kann deshalb auch das voll verstehen. Ob jetzt einen auf den Kopf hauen, dann die bessere Variante manchmal ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall auf lange Sicht vielleicht einen Tick gesünder.
Ja, nicht auf den Kopf hauen, aufhelfen. Ne, kennst du, der ist hingefallen.
Ja, aber ich auch da schon wieder, das ist auch, glaube ich, also guck mal, wo habt ihr persönlich in eurer Mucke, merkt ihr selber, habt ihr Bock, Dinge zu verherrlichen, klingt das, aber du weißt, wo ist geil, wo man Bock hat, Dinge, die auch extrem sind, klar zu positionieren und vielleicht auch ein bisschen zu übertreiben? Und wo habt ihr moralische Grenzen?
Ich finde, solange das alles sich im Bud Spencer Terence Hill Radius bewegt, ist das vertretbar.
Schönes ich glaube, das ist ungefähr die beste Antwort, die ich bisher darauf gekriegt habe.
Na,
das bringt auf den Punkt.
Ja, Shell Six Sound ist ja eh immer so, wir nehmen uns ja selber nicht zu ernst, weißt du, wir machen immer alles mit einem lachenden Auge, so weißt du. Deswegen, keine Ahnung.
Ja, wir sprechen ja auch davon, wie wir Alkohol trinken zum Beispiel oder so, ja. Ich spreche uns jetzt auch nicht davon frei, ne. Wir sind ja jetzt, mir geht's auch, wie gesagt, um das nochmal zu sagen, mir geht's nicht darum, dass jemand von Drogen spricht und das stört mich, sondern mir geht's darum, dass die einfach eine Lappenfigur machen dabei. Das ist das Problem. Ja, ich sag das nochmal, auch wenn du das gerade nochmal...
Nimm Drogen und sei eine Maschine, weißt du? Das will ich sagen.
Ja, aber weißt du, ja, ist ja richtig so. Aber das beinhaltet ja auch, dass du nicht Drogen bis zu so einem Ausmaß nehmen kannst, dass du keine Maschine mehr sein kannst. Verstehst du, wie ich meine? Ja, also so dieses Extreme, dieses... Ja, ich hab's ja schon gesagt. Du hast jetzt versucht, das nochmal so ein bisschen zu umschiffen, Nico. Fand ich auch okay, so wie du das gesagt hast. Aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, soll ja keiner jetzt kommen und sagen, ey Jungs, ihr stellt euch jetzt dahin und sagt, Drogen sind scheiße und sowas und selber seid ihr keine Kinder von, selbst keine Kinder von Traurigkeit. Darum geht's mir nicht. Mir geht's darum, um dieses Lappenhafte. Ich sag's nochmal, ja, dieses, ich krieg nichts auf die Reihe, ich bin Junkie und das ist cool. Das finde ich nicht cool. Ja, genau. Das
Janik, was hast du dazu?
Ja, schön weitergeschoben. Was soll ich dazu sagen? Ja, Punkt. Also natürlich ist es irgendwie nicht cool, sich als, Zitat, lappenhaften Junkie darzustellen. 100%. Aber ich bleibe auch dabei, leben und leben lassen. So, wenn manche Leute aus Gründen das für sich irgendwie als Lebensweg oder als Lebensweg gewählt haben, dann ist es halt manchmal so. Also, auf der anderen Seite gibt es, egal, wir brauchen das Thema jetzt nicht neu aufmachen.
Nee, das ist ja auch nur mein persönlicher Geschmack.
Ja, genau.
Du hast recht. Ne? Leben und Leben lassen. Jeder Jeck ist anders, wie wenn Köln sagt. Auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Nee, ist so. Ist ja nur mein persönlicher Geschmack.
Ich hab auch das Gefühl, dass am Ende die Rechnung kommt. Egal, in welche Richtung du gehst.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Ich bin mal gespannt. Ich finde ehrlicherweise, und deswegen bin ich auch noch ein bisschen nachdenklich dabei, ich finde es insofern auch schon ganz spannend, sich darüber Gedanken zu machen, weil ich verstehe ja auch voll, was du meinst und worum es dir dann eigentlich geht dabei. Ich glaube, es gibt aber gar nicht so viel darüber zu diskutieren, weil da bräuchte und im Zweifel, dann müsste man sich jetzt mal vorstellen, wie du dich mit einem 18-Jährigen Drogen verherrlichen, Xanax verherrlichen Rapper an Tisch setzt, um mal darüber zu sprechen, was ist hier eigentlich los bei euch beiden, so ja, in beide sicher. Richtungen. So.
Junge, setz dich mal gerade hin, so, ne, so atme mal tief durch, hier nimm mal einen Schluck Wasser, komm, dann können wir uns mal unterhalten.
Ja, genau. Hör mal auf den Onkel und dann reden wir weiter. Ja,
alles gut. Jeder wie er will, Mann. Auf jeden Fall.
Wofür wollt ihr eigentlich stehen?
Wofür wollen wir stehen, Alter?
Tja.
Ja. Das ist jetzt mit Tiefgang.
Die großen Fragen.
Ich baue gerade was.
Ich sag dir, wie ich das sehe. Vielleicht du kannst ja gerne auch was zu sagen, wenn das anders siehst oder so. Ich finde, Chelsea auch jetzt vorgenommen ist zu viel, aber das hat sich so, ja, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz zwischen uns. Chelsea hat nicht so viel Tiefgang, ehrlich gesagt. Das ist so, Chelsea ist eher dafür da, das ist Mucke, um sich gut zu fühlen, um ja einen drauf zu machen, um gutes Feeling zu haben einfach. Ja, gibt sowieso schon zu viel Negativität in der Welt. Chelsea soll quasi fröhlich sein, ne, an der Stelle. Und einfach gute Laune-Mucke, auf die man Bock hat, ne, so eher positive Dinge miteinander verbindet. Und wir haben jetzt selten, also mal zeilenweise sind da auch schon mal tiefere Sachen dabei, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie Songs machen, die so total in die Tiefe gehen, wo wir sagen, da wollen wir für ein bestimmtes Thema stehen oder so. Meiner Meinung nach Spaß an der Sache. So, das ist auch der Grund, warum ich Mucke mache. So, es macht mir einfach Spaß. So. Und ich möchte das auch vermitteln an andere. Die sollen auch Spaß haben, wenn die unsere Mucke hören.
Ja, ja, sehe ich genauso, Bruder. Sieht man bei mir schon daran, dass ich einfach 20 Minuten für einen Part brauche, weißt
du? Ist so, Junge. Keiner macht schneller als Fly, ich sag euch das.
Bruder, ich versteh das eh nicht, wenn man so Session macht und Leute dann da so. Klar, manche sind halt so Perfektionisten so und dann brauchen die aber 2 Stunden, um einen 12er oder einen 16er zu schreiben, so.
Das, aber der Fly, bei mir nicht. Du bist doch krass, Bruder. Ich sitze da, sag, nehmen wir den Beat? Fertig geschrieben, so ist das.
Ich nehme aber auch so, um ehrlich zu sein, immer das Erste, was ich im Kopf habe. So. Ich bin nicht einer, der noch da, was weiß ich, eine halbe Stunde über sein Part geht und sowas. Mir ist das scheißegal. Ich schreibe einfach und dann fertig, ab dafür und gut ist.
Guck mal, es heißt insgesamt einfach für eine gute Zeit stehen.
Safe.
Auf jeden Fall, Alter. 100%.
Chelsea ist auf jeden Fall Mucke für so eine richtig schöne Sauftour mit den Jungs, so, weißt du? Dafür ist unsere Musik eigentlich prädestiniert. So.
Und habt ihr Wünsche noch dafür? Also was sind so die nächsten, also das Management wird mir die Frage wahrscheinlich noch konkreter beantworten können, aber gibt es für euch so Ziele, Wünsche, Dinge, die ihr gerade so als nächstes auf eurer Liste seht, was ihr machen wollt?
Ja, also wir haben jetzt eine ganze Weile Singles rausgehauen. Mhm. Das funktioniert auch ganz gut für uns, würde ich sagen. Ich denke mal, dass wir das nächste Jahr auch so beginnen erstmal. Wir haben jetzt auch noch was ganz Heißes in der Pipeline, demnächst mit einem Feature-Gast auf jeden Fall. Und das kommt jetzt als nächstes und dann wollen wir vielleicht mal gucken. Also es kommt ja immer wieder die Frage auf bei uns, sollen wir mal ein Projekt machen, also was Größeres, eine EP ja. oder ein Album oder irgendwas. Ich glaube aber, dass man dafür auch ein bisschen mehr Infrastruktur noch braucht, weil im Moment sind wir sozusagen auf den Solos Füßen ja, unterwegs. Und ich denke mal, wenn man da mal sich mit einem Vertrieb zusammentut oder so, dann kann man auch mal darüber nachdenken, ein größeres Projekt zu machen. Und vielleicht machen wir das ja nächstes Jahr. Aber da bin ich auch nicht alleine bei dieser Entscheidung. Ne? Da ist der Fly mit drin, da ist unser Manager mit drin, da ist unser Produzent mit drin. Und das wird in der Runde diskutiert und entschieden.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock auf das, was ihr da macht. Ich bin sehr gespannt auf das, was da kommt. Und das mit den Singles ist insofern eine ganz schöne Sache, weil man ständig und regelmäßig was Neues bekommt. Wir sind nicht mehr ganz in so einer Zeit, habe ich das Gefühl, wo so ganze Tonträger dafür sorgen können, dass man irgendwie Leute von sich überzeugt. Trotzdem mag ich es gerne, wenn man daran denkt. Und wenn es erstmal eine EP ist, bis hin vielleicht zum Mixtape oder Album. Es gibt immer noch genug Menschen, die das lieben. Und vor allem, und das hat die Vergangenheit immer gezeigt, ist dann doch so ein Werk irgendwie dann auch vielleicht mal der Aufschlag, den es braucht, um daraus eine Karriere zu bauen.
Auf jeden Fall.
Beziehungsweise jemand aus einer anderen Stadt, nämlich genau Darmstadt, hat das vor 10 Jahren gemacht und hat daraus eine recht stattliche Deutschrap-Karriere gebaut.
Das kann man so sagen, auf jeden Fall. Die Rede ist von Alex Hesch. Der gute Mann hat am 2.12.2012, also vor 10 Jahren, Authentic Athletic rausgebracht, den ersten Teil, damals über 385i rausgekommen und ist tatsächlich ja, in Anführungsstrichen nur ein Mixtape, gar kein richtiges Album. Hat damit den Grundstein für die ja, riesige Karriere gelegt, die da denn gefolgt ist. Damals echt unkommerziell, einfach als Free-Download rausgekommen. Auch heute noch nicht bei Spotify oder irgendwo anders zu finden, nur bei Soundcloud. Und 27 Tracks drauf, viele, viele Features, also namhafte Features. Ich glaube, Schwester Eva ist mit drauf. Ich habe die jetzt alle gar nicht im Kopf. Ja, gutes Ding, Classic auf jeden Fall. Einen zweiten Teil gab es auch noch. Ich weiß gar nicht, gab es auch noch einen dritten oder hat er nur zwei davon gemacht?
Ich glaube, es sind nur zwei gewesen.
Ja, genau. Authentic Athletic von Olex Esch, 10 Jahre alt geworden.
Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr das auf dem Schirm gehabt?
Also das Authentic Athletic, das erste, das habe ich gar nicht so krass auf dem Schirm. Ja, aber ich glaube Authentic Athletic 2, da bin ich auf jeden Fall ein bisschen eingestiegen.
Bei mir. Also ich hatte das damals auf dem Schirm, glaube ich. Das ja. War doch das, wo da auch, wo die in der Hälfte des Mixtapes wechselte so auf Instrumentals und so, bekannte Instrumentals, oder?
Ja,
So Safeview, so ein Beat auf zwei Safeview-Samples macht er und weiß ich nicht, Snoop Dogg und so. Doch, das hat mir gut gefallen damals. Das ist ja auch Boom-Bap-lastig eher so.
Ja, ist auch ist einer der klassischen Prägungen. Das ist ganz schön.
Ja, Mann.
Und es muss, glaube ich, auf dem Album gewesen sein. Muss mal ganz gucken. Ich bin noch spontan auf der Suche. Aber ich glaube, das war davor. Es gibt dieses eine Halt die Fresse mit Olex Hash. Ja, das ist es, genau. Halt die Fresse Nummer 251. Da der gute Axel wieder mit einer Kamera in Darmstadt. Ich habe vergessen, wie das heißt. Eine Sonderführung in so einem Blog drin mit ein paar Shops. Da nimmt er seinen One-Take auf mit einer ganzen Horde an Leuten. Und ich habe mein erstes Olex Hash-Interview in dem gleichen Ort gemacht, weil ich das Video so geil fand. Und hab da mit ihm quasi einen Tag verbracht, bin mit ihm durch Darmstadt gefahren. Deswegen habe ich auch selber eine Verbindung zu diesem Album bis heute. So, und so diesem Mixtape. Und da klinge ich dann immer wie die Leute, die sagen, früher war es noch besser. Aber ich finde es einem sehr nach wie vor dieses Ding. Also ich, guck mal, was ich beim Rap immer brauche, ist das Gespür von Hunger. Und wenn ich das Gefühl habe, die sind nicht hungrig, die Leute, bei dem, was sie da machen, und dann finde ich, klingt das nicht gut. Und ich will ihm keinen Hunger absprechen. Olex Hash ist eine Maschine, der hat 850 Alben noch auf der Festplatte. Der kann also wahrscheinlich noch die nächsten 35 Jahre releasen. Aber hier an diesem Punkt, ganz am Anfang, da mag ich dieses Feuer in den Augen, auch wenn man sich das Video anguckt und so. Da erinnere ich mich immer gerne dran zurück. Deshalb ist das unser Classic der Woche. Ihr habt auch jeweils einen Classic mitgebracht. Ihr seid dran und müsst erzählen, warum.
Andrew, willst du oder soll ich?
Mir ist egal.
Ja, okay, ich mache.
Alter, paar Schönheit. Komm, hau rein.
Dankeschön. Ich habe von Comega The Testament dabei. Das ist ein Album, also Comega MC aus Queensbridge. Und das ist ein Album, was eigentlich schon zwischen 96 und 98 hätte kommen sollen. Der hat dann aber so sein Def Jam Deal gecancelt quasi. Sollte eine Crew mit Nas und Foxy Brown bilden, The Firm. Das hat er damals abgelehnt. Da ist dann auch der ganze Comega und Nas Beef entstanden. Und The Testament kam dann tatsächlich erst 2005 raus. Und das war bei mir die Zeit, wo ich versucht habe, eine Ausbildung zu machen, so 2002. Ein Kollege versucht, eine Ausbildung zu machen, ja. Hat nicht geklappt, aber Leben läuft trotzdem. Und da hatte ich einen Azubi-Kollegen, der hat mich die ganze Zeit vollgelabert mit Comega, check mal Comega und dies und das und The Testament, obwohl es The Testament gar nicht gab zu der Zeit. Und der hat immer gesagt, bald kommt The Testament und da gab es sogar 2, 3 Tracks sind damals, glaube ich, so im Internet gewesen. So, und dann habe ich mir erstmal die ersten 2 Alben angehört von Comega, direkt gesagt, Alter, überkrasser Typ. Und 2005 wurde es dann endlich released, als er sich die Rechte abgekauft hat quasi. Und dann hat er über sein eigenes Label dann The Testament released. Ja, und das ist einfach eins meiner absoluten Lieblingsalben so. Ja. Sehr, sehr, sehr geiler Künstler auf jeden Fall. Und ich würde sogar behaupten, und das ist jetzt ein bisschen gefährlich, weil Ports eine Tupac-Stadt ist. lyrisch noch mal krasser als Pack, meiner Meinung nach so. Messerstiche, Messerstiche. Wenn ich nachher nach Hause gehe, ich werde abgestochen.
Ja, yeah, watch your back.
Bruder, du bist anerkannt in Ports, das wird nicht passieren. Aber ja.
Ja, glaube ich auch nicht. Ja. Auf jeden Fall sehr geiles Album, Alter.
Ja, ist krass. Es ist genau für mich immer so ein bisschen mal wieder aufgetaucht, hat mich nicht so gecatcht wie dich. Ja. Hab aber durch dich jetzt Bock gehabt, noch mal ein bisschen Diskografie durchzuhören, muss ich ehrlicherweise sagen. So, ist okay.
Ja.
Da ist auf jeden Fall einer der Künstler, die ich nicht so intensiv für mich wahrgenommen weiß, auch so die Strukturen, alles, was du beschreibst. Mhm. Wenn man damit groß geworden ist, dann weiß man das alles ein kleines bisschen, aber musikalisch.
Ja, nicht dein Sound anscheinend.
vielleicht auch einfach übersehen und deswegen gucke ich es mal an. Aber ja, bisher auf jeden Fall nicht so bei mir hängen geblieben. Ganz spannend.
Ja, check auf jeden Fall mal diesen One Love Track von dem Testament-Album. So, das ist so diese ganze Nas-Thematik, die der da beschreibt, wie das zu diesem Beef gekommen ist und so. Und was auch sehr krass ist, ist Every Hood. Das ist mit Hussein Fatah, glaube ich. Entweder mit Havoc oder Hussein Fatah, einer von den beiden. Sie sind auf jeden Fall beide auf dem Testament-Album drauf. Und ja, wie gesagt, eins meiner Lieblingsalben auf jeden Fall.
Ja, genau, Digga. Kann es auch irgendwie sein, dass es das nicht bei Streaming-Diensten gibt?
Genau, gibt es nirgendwo. Bei Spotify nicht, bei Amazon nicht, nirgendwo.
Nee. Woran liegt das?
Weiß ich gar nicht. Gar keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil Comega selbst nicht so hinterher ist, so,
oder existiert sein Management das nicht so Album? Ist. Existiert das Album dann überhaupt?
Ja, aber nur physisch. Nur
physisch. Ja, ist noch, ist ein Baum im Wald umfällt und keiner hört.
Mäßig.
Violator ist das, glaube ich, rausgekommen, ne?
Ja, das dann, kann sein.
Ja, interessant. Sehr, 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 also spannender Klassiker für mich, weil ich da noch wieder ein bisschen was zum Suchen habe. Ich bin schon nebenbei hier am Tabs öffnen und ein bisschen durchklicken. So. Was bringst du denn mit, Benjo?
Ich bringe mit Exhibit at the Speed of Life, heißt das Album. Das ist sein Debütalbum gewesen. Das ist jetzt wahrscheinlich für viele Zuhörer ziemlich weit weg. Das war nämlich, ich glaube, 96, wenn ich mich richtig erinnere. Kam das raus. Ich war da ja selber jetzt noch nicht der Stenz, der ich heute bin. Ich war eher noch ein kleiner Stenz damals. Und das habe ich mitgebracht. Erstens, weil mir das natürlich super gut gefällt. Und zweitens, weil das einfach meine erste CD war, die ich in meinen Besitz gebracht habe. Da hat mir irgendeiner, ein Onkel von mir, hat mir Geld gegeben. Und dann habe ich das tatsächlich gekauft, die CD. Und die Hitsingle damals war, so bin ich auch aufmerksam geworden überhaupt darauf, war Paparazzi. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Mit so Geigen, mit so einem Geigenbeat und so weiter. Und ich war damals noch, bevor ich die CD hatte, habe ich mich vor den Fernseher gestellt mit einem kleinen Kassettenrekorder und kennen bestimmt viele, habe tatsächlich auf Kassette mit dem Recording-Button habe ich während das Video lief den Song aufgenommen, auf dem Tape, und dann habe ich den dann auf Tape gehabt. Und eine kurze Zeit später habe ich mir das Album geholt. Und das höre ich heute noch gerne, weil das ist genau das, was du vorhin meintest, Nico. Ich finde, man hört den Hunger extrem raus bei Exhibit an der Stelle.
Ja.
Und ich muss auch sagen, Exhibit generell ein guter Künstler, aber im späteren Verlauf hat er ein paar Sachen gemacht, die mir nicht so gefallen haben, auch als er dieses ganze Militärzeug da gemacht hat und so, auch gerade zur Irak-Krise, was ich absolut nicht unterstützen kann, da ich ja auch Familie im Irak habe und so weiter, aber nicht nur deswegen, generell so Militärthematiken und so, das gefällt mir nicht so sehr. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber das Album, das ist richtig geil, also das müsst ihr euch mal reinziehen, auch der Song At the Speed of Life, Junge, der knallt. Aber schnallt euch vorher an, ne? Wenn ihr unter 100 Kilo seid, auf jeden Fall anschnallen. Und die Nachbarn vorwarnen, Junge, wenn ihr euch das auf Lunge zieht, dann geht's auf jeden Fall. Das ist echt ein gutes Album. Das ist echt stark, von vorne bis hinten. Natürlich auch alt, ne? Vom Sound her und so weiter, aber sehr cool umgesetzt halt einfach. Auch mit einfachen Mitteln wird so ein Telefongespräch simuliert. Und da hast du auch keine Soundeffekte, da machen die alles mit dem Mund, mit der eigenen Stimme und so. Aber vom Sound her sehr geil auf jeden Fall. Und der Hunger ist da, das ist das einfach.
Ja, es ist interessant. Ich habe eben gerade festgestellt, wie du schon gesagt hast, dass das aber 96 ist. Ist auch schon wieder so
lange her. Ja, das ist krass lange her. Ne? Also ich hatte auch zwischendurch gedacht, boah, 96, so lang kommt mir das gar nicht vor. Aber ja.
Bei mir war es dann immer Foundation, die mit auf dem Album ist. Das ist der,
oh, sehr stark. Ja,
den mochte ich sehr, sehr gerne. Ich liebe das, wenn unsere Gäste so schon über ihr Album reden und ich dann so ein bisschen hier schon anfange beim Streamingdienst
in der Wahl, das durchzuklicken. Foundation, sehr gut. Ja. Paparazzi mochte ich natürlich auch. Und dann gibt es noch einen, warte, muss ich selber mal gucken, wie der hieß. Ja, die sind alle gut, aber das ist das. Plastic Surgery, ich glaube Plastic Surgery oder so, hat mir auch sehr gut gefallen. Ist natürlich jetzt aus heutiger Soundsicht jetzt nicht das aktuellste so, aber alle, die sich so einen Boom-Bap-Sound mal reinziehen wollen, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Album.
Ja, spannend. Auch interessante Wahl, auch da gibt es ein bisschen was zu entdecken. Yannick hat auf jeden Fall hier schon zwei Alben, die er sich nochmal anhören muss.
Absolut. Das ist ganz witzig bei meine paar Cents zu Exhibit. Den habe ich halt erst so mitbekommen, so diese Anfang 2000er, diese MTV Pimp My Ride Side, das war tatsächlich mein erster Kontakt mit Exhibit und dadurch auch erst viel, viel später gecheckt, dass er halt auch echt geile Mucke gemacht hat. Also bei mir war...
Ach, der ist ja Rapper und gar kein Moderator.
Also ja, du lachst jetzt, aber bei mir war es wirklich so. Ich habe ihn halt darüber kennengelernt, dann halt ein bisschen Mucke gehört und dann auch so gedacht, ja gut, irgendwie das Zeug, was er zu der Zeit gemacht hat, okay so, aber hat mich jetzt halt nicht so abgeholt irgendwie. Und dann halt erst viel später gecheckt, dass der Typ ja dann doch ein bisschen größer ist als der Moderatorenjob.
Tja.
Ja, safe. Der ist ja auch auf Chronic drauf, ne? Also nicht The Chronic, sondern Chronic 2001. Mhm. Von Dr. Dre, der war mit auf der Up and Smoke Tour und so. Also der ist schon da auch gut connected gewesen mit den Jungs, die da was zu sagen haben an der West Coast.
Ja, spannend. Müssen wir mal wieder hören, was er macht. Wäre mal ganz spannend, glaube ich. Naja.
Ja.
Ob er noch am Start ist.
Genau. Am Start ist auf jeden Fall Shazy Gang und auf dem Start ist auch unsere Playlist. Die heißt Thank Backs When It's Friday. Und jedes Mal, wenn die Shazy Gang Song macht, steckt er da drin. Denn diese Playlist ist dazu da, um euch da draußen zu zeigen, wie vielfältig dieser Rap-Kosmos da draußen ist, mit dem wir uns beschäftigen. Und wir versuchen mal so ein kleines bisschen Querschnitt zu machen. Natürlich die Stars mit dabei, aber auch Newcomer, Untergrund, alles, was der Redaktion so zwischen die Finger kommt. Und da darf ich mir jede Woche drei Songs auswählen. Jede Woche ist es ein kleines Wettspiel mit der Redaktion und bisher gab es noch nie jemanden, der 3 von 3 gemacht hat. Und ich sag's euch, wie es ist, wenn es irgendwann mal jemanden gibt, der 3 von 3 macht, ne? Oh. Dann lass mir was ganz Besonderes einfallen.
Ja, ich dachte jetzt sagst du direkt hier mal was Handfestes.
Ja, was hätte ich denn sagen sollen? Vielleicht zum Essen ein, kriegst du das, weiß ich nicht mehr.
Muss auch nicht sein.
Ich mach mir mal Gedanken darüber, aber was Besonderes. Für den lasse ich mir was ganz Besonderes einfallen.
Heilmassage vielleicht.
Time-Massage in der Kaiserstraße. Das wäre, okay, hiermit offiziell. Wenn irgendjemand mal jemand 3 von 3 macht, lade ich ihn auf eine Thai-Massage in der Kaiserstraße ein. Aber nur unter der Bedingung, dass Shazy Gang die Betreuung ab der Kölner Stadtgrenze übernehmen. Können wir das irgendwie einrichten?
Kein Problem.
Ja, das machen wir gerne.
Wir legen uns bei der Thai-Massage noch daneben, Alter. Lass uns nicht passieren, Alter. Geil.
Und wisst ihr was? Es wird halt nie passieren. Denn auch diese Woche haben sie gnadenlos abgelost.
Verdammt. Ja, das stimmt halt leider. Ich hatte einen richtig und habe damit gewonnen. Das sagt schon alles.
Ja, aber stark. Es sind immer so 50, 60 Songs da drin und dann haben die so Sachen wie ja, das ist immer so logisch. Nein, nicht nur, weil die immer, das ist so, du kommst auch aus Köln. Natürlich, du trinkst auch nur Kölsch und gehst auf den Karneval. Nee, es gibt vielleicht noch mal ein paar andere Optionen. Und genauso war es jetzt auch. Aber was sind denn die drei Nummern, die ich ausgewählt habe, die euch haben scheitern lassen?
Also Nummer 1 ist die, die mich hat nicht scheitern lassen, weil ich wusste, dass du den nimmst. Kalim mit Wartest auf mich. Eine etwas ruhigere Nummer von ihm. Aber wie ich finde, sehr, sehr stabiler Song. Ich feiere den Kram, den er zuletzt immer gemacht hat. Und auch das jetzt die letzte Single, bevor nächste Woche dann das Album rauskommt. Da freue ich mich, wie gesagt, auch sehr drauf. Und den Song fand ich stabil. Da dachte ich mir, ja, den feiert Nico auch, den nimmt er.
Nachvollziehbare Nummer, wie ich finde.
So sieht's aus. Song Nummer 2, Jaco Okay mit Pimpf, Internet Flatrate. Bei Pimpf, okay, da hätte man sich auch denken können, da ist ja auch eine kleine Connection da. Der macht ja auch sehr, sehr stabile Mucke.
Aber ich muss dazu betonen, ich nehme das ja nicht nur, weil eine Connection, sondern diese Woche, liebe Grüße, Patricia, ne, neuer DP-Song, habe ich nicht genommen. Aber Pimpf hat mal wieder eingenommen, mal gemacht mit jemandem und ich fand den anderen Kollegen sehr spannend und deshalb habe ich gedacht, nee, die Kombination gefällt mir, den holen wir mal rein.
Absolut, so sollte das auch überhaupt nicht klingen, dass du den Song jetzt genommen hast, weil du Pimpf kennst. Jaco K., Rapper, Producer aus Dortmund, Pimpf hier aus Hamburg, mehr oder weniger.
Im Moment Wahlholländer übrigens.
Ja,
folgt genau. Seinen Vlogs über holländische Kreisligaspiele, die er sich irgendwo anguckt da.
haben auf jeden Fall einen sehr, sehr stabilen Song gemacht, auch so ein bisschen, ja, gute Laune mäßig, kann man sich sehr schön geben, also völlig zu Recht hier in deinen Top 3 mit drin. Und
hat aber niemand gewählt.
Ja. Und als letzten hast du dir Yoni mit Ganyan Stallion gepickt, Sanga heißt der Song, deutsch-französische Nummer von Ganyan Stallion produziert, Yoni rappt darüber, das ist ein deutsch-marokkanisches Multitalent, kann man wie sagen, Schauspieler, Musiker, Rapper, ja, auch eine sehr, sehr schöne Nummer und nochmal ein ganz anderer Sound, den du da als dritten mit reingepackt hast.
Und genau deswegen habe ich ihn mit reingepackt. Und das ist die bunte Vielfalt von Thanks Backspin It's Friday. Das ist nicht so voll fokussiert auf Köln und auf Boom Bap und auf Karneval und auf Ports und auf die rechte Rheinseite, so wie Chelsea Gang. Und trotzdem mag ich sie deshalb so gerne. Und es ist eine Freude, dass ihr hier gewesen seid. Danke für eure Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ja Mann, safe.
Echt cool. War cool, Alter.
Ja, ich bin demnächst mal in Köln. Ich sag Bescheid.
Sehr gerne.
Mach dich bereit auf jeden Fall, wenn du nach Köln kommst.
Ja, ich hab schon ein bisschen Angst. Ja, eigentlich habe ich so ein bisschen, Pläne. Ich will zum Eröffnungsspiel Rückrundenstart Köln gegen Bremen will ich hin.
Ja, das war gut.
Das Problem ist, ich sollte mich nicht mit zu vielen Kölnern treffen, weil wir holen ja 3 Punkte, nehmen die mit nach Hause. Und,
Niemals! Obwohl, so wie der FC aktuell gespielt hat, die letzten Spiele, ist das gut möglich.
Und wir haben den besten Stürmer Deutschlands im Kader.
Bestimmt, Alter. Lücke, ne?
Ja, Lücke. Noch. Man ist sich nicht so sicher, ob er zum Rückrundenstart noch im Kader ist. Das sind aber Dinge, die wir nicht hier besprechen. Denn das ist der Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss, auf Wiedersehen.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Sitz auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.